Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Der Münchner Clubbetreiber David Süß kann sich noch ganz genau erinnern, wie es war, zum ersten Mal mit Techno in Berührung zu kommen.
Wir waren auf einer Privatparty. Ein Freund von mir hatte eine Musikkassette dabei aus London, die hat er dort sich überspielen lassen. Er hat die eingelegt und wir haben dann einfach die ganze Nacht getanzt. Wir haben die immer, wenn die zu Ende war, zurückgespult und die wieder laufen lassen, und das war Techno.
Inzwischen ist Techno Kulturgut erster Güte. Das Goethe-Institut hat der Szene jetzt eine Ausstellung gewidmet, die durch die ganze Welt tourt. Die stellen wir Ihnen in der kommenden Stunde unter anderem vor. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Erst wenige Stunden ist diese Studie alt und sie hat uns schon doch auch sehr überrascht. Es geht um Werbung, wie wir sie täglich im Fernsehen oder auch im Netz finden. Werbung wie diese zum Beispiel.
We need change.
Change.
Große Veränderungen.
Changer pour l'environnement.
Climate change.
Sustainable.
The clock is ticking.
We will take action.
2030.
2040.
By 2050.
Or 60.
Große Veränderungen beginnen im Kleinen. Coffee Ball. Kein Aluminium, kein Plastik. Einfach 100% Genuss. Und zu 100% kompostierbar.
Ja, das ist sie, die wunderschöne Welt der Kaffeekapseln. Die Studie, die wir Ihnen jetzt näher vorstellen wollen, die kommt von der Otto Brenner Stiftung. Das ist eine Wissenschaftsstiftung der IG Metall. Und da hat ein Team um den Leipziger Kommunikationswissenschaftler Uwe Krüger 52 Stunden Werbung mit fast 10.000 Werbespots aus den Jahren 2022 und 2023 näher beguckt. Und sie ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inhalte oft sehr, sehr problematisch sind, weil sie klimaschädliches Verhalten propagieren. Mit dem Medienstaatsvertrag, so argumentieren die Forscherinnen und Forscher, gehört solche Werbung eigentlich verboten. Über die genauen Hintergründe und Ergebnisse dieser Studie, da sprechen wir jetzt mit Uwe Krüger. Schönen guten Tag nach Leipzig.
Ja, schönen guten Tag, Frau Ufer.
Über 50 Stunden Werbung haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sich angeschaut. Das war wahrscheinlich relativ schwer zu ertragen. Was haben Sie dabei erlebt? Was haben Sie dabei herausgefunden?
Also wir sind ja 4 AutorInnen der Studie und wir hatten noch 8 fantastische wissenschaftliche Hilfskräfte, ohne die das nicht möglich gewesen wäre, diese 52 Stunden Werbung aufzunehmen und zu analysieren. Und man kriegt dabei aber einen ganz spannenden Eindruck, was Deutschland gerade so darstellt oder also wie welchen Lebensstil sozusagen gerade im Fernsehen und auf YouTube propagiert wird. Auf jeden Fall wird massiv appelliert, auch klimaschädliche Produkte zu kaufen und zu konsumieren.
Jetzt haben Sie so eine Liste aufgestellt mit eben problematischen Produkten. Wir waren so ein bisschen überrascht, da auch wirklich Produkte zu finden wie Einwegwindeln oder Schokolade. Also sind jetzt dann wirklich nur noch Stoffwindeln in Zukunft erlaubt? Und ist nicht auch Werbung an sich im Grunde schon geradezu umweltschädlich, weil ja dann doch eigentlich für Konsum werbend?
Also natürlich die größten Klimakiller in unserer Studie sind Kreuzfahrten, sind Flüge, Urlaubsreisen, sind Autos, aber natürlich sind auch Lebensmittel, die ich habe auch gerade eine Tasse Kaffee getrunken, Kaffee ist einer der Lebensmittel mit einem überdurchschnittlich hohen Fußabdruck. Und Wegwerfwindeln sind ökologisch problematischer als Stoffwindeln. Das ist auch durch Studien belegt. Irgendwoher kommt ja auch dieser überdimensionierte Fußabdruck, den jeder Deutsche hat, ne? Also 1,5 Tonnen CO2 stehen eigentlich jedem Erdenbürger zu, wenn es fair zugehen soll auf der Welt. Die Deutschen haben einen Fußabdruck von 10 Tonnen pro Kopf und Jahr. Also da ist auch meine Tasse Kaffee mit drin. Unsere Studie handelt auch nicht davon, dass man keinen Kaffee mehr trinken soll und seinem Baby auf keinen Fall eine Pampers umlegen sollte, sondern die Frage ist eher, sollte die Werbung, also sollte man diesen Appell bekommen, dass man das tun sollte.
Es besteht Regulierungsbedarf, sagen Sie, und Sie stützen sich dabei auf den Medienstaatsvertrag. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Studie ist interessant, aber welche Handhabe bietet jetzt dieser Vertrag? Wie könnte sich das in die Praxis übersetzen lassen? Ist es nicht auch wirklich viel bürokratischer und aufwendiger, solche Werbung zu verbieten, als zum Beispiel, nehmen wir mal ein simples Tabakwerbeverbot?
Ja, auf jeden Fall wäre Regulierung auf jeden Fall natürlich mit Festlegungen, Definitionen verbunden und auch Bürokratie. Das ist nicht anders als bei dem Junkfood-Werbeverbot, der es jetzt gerade in der Diskussion ist. Da gibt es ja diesen Gesetzentwurf aus dem Hause Cem Özdemir. Also sowas ist immer verbunden mit Aufwand und mit Bürokratie. Unsere Studie soll einen Impuls geben, dass einfach eine Regelung, die es seit 30 Jahren gibt in diesem Medienstaatsvertrag, früher Rundfunkstaatsvertrag, dass Verhaltensweisen, die der Umwelt schaden, nicht beworben werden sollen. Das wurde aber noch niemals irgendwie konkretisiert, geschweige denn durchgesetzt. Und wir legen jetzt den Finger in die Wunde, was die Medienpolitik dann draus macht. Da bin ich sehr gespannt.
In jedem Fall hält diese Studie fest, viel bis sehr viel Werbung müsste eigentlich verboten werden, weil sie Umwelt- und vor allem klimaschädliches Verhalten bewirbt. Das ist das Ergebnis dieser aktuellen Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Der Kommunikationswissenschaftler Uwe Krüger hat die Studie geleitet. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Der gestrige Tatort, der hatte echte Traumquoten. Über 8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten den Krimi sehen. Diesmal auch auffällig viele jüngere Leute. Teil des Erfolgs war möglicherweise auch der besondere Blickwinkel. Im Fokus stand nämlich diesmal die vietnamesisch-deutsche Community in Berlin. Eine, die sich in dieser Community bestens auskennt und deshalb auch sehr gespannt diesen Tatort verfolgt haben dürfte, das ist die Journalistin Nhi Le. Schönen guten Tag.
Hallo Gesa.
Worum ging es diesmal im Tatort?
Also auf jeden Fall, Achtung Spoiler. Die Figuren von Corinna Harfuch und Marc Waschke, also Susanne Bonert und Robert Caro, die ermitteln im Fall eines Mannes, der bei sich zu Hause in Lichtenberg erstochen wurde. Und die beiden können sehr schnell Einbruch oder Raubmord ausschließen. Und dann entdecken sie, dass der Tote einen schockierenden Folterkeller hat und seine Taten auch noch auf Videokassette gefilmt hat. Und die Suche nach dem Opfer und auch der Täterin, der führt die beiden in, so heißt es in der Ankündigung, in die vietnamesische Lebenswelt Berlins ein. Aber also man könnte einfach sagen, sie haben den ersten Kontakt mit einer Tierärztin, Frau Dr. Lee Müller ist das, die den Toten kannte, und das treibt die Kommissare auch in das sogenannte Hong Mai Center, das heißt so im Film, und dieses Center basiert auf dem echten vietnamesischen Großmarkt Dong Son Center in Berlin. Und die beiden werden im Laufe der Handlung auch von der vietdeutschen LKA-Beamtin Pham Thi Mai, gespielt von Chang Li Hong, unterstützt, und das klingt dann so.
Wissen Sie, ob aus dem Center heraus Pflegekräfte vermittelt werden?
Na klar, in deutschen Privathaushalten arbeiten viele Frauen aus Vietnam in der Altenpflege.
Frau Dr. Müller wäre jetzt bereit zur Vernehmung.
Frau Dr. Lee Müller?
Kennen Sie die Frau?
In der vietnamesischen Community ist sie eine sehr angesehene Persönlichkeit.
Also echte Insider-Infos hier.
Genau, also richtige Expertinnen sind dabei. Genau, und es stellt sich dann eben raus, die Täterin ist eine junge Vietnamesin, die als Pflegefachkraft nach Deutschland kam und eben auch Missbrauchsopfer des Toten wurde.
Und was würdest du sagen, was ist inhaltlich so besonders an dieser Folge?
Ja, es gibt zwei Ebenen in diesem Film. Erstens geht es natürlich darum, diesen Fall zu lösen, und das zweite, das ist das wirklich Besondere, denn es wird eingetaucht und sehr viel erklärt, was vietdeutsche Geschichte und vor allem auch vietostdeutsche Geschichte angeht. Der Film geht über die Figuren auf super viele Punkte ein, also zum Beispiel das VertragsarbeiterInnen-System in der DDR oder aber auch die rechtsextreme Gewalt in den 90er Jahren. Und da hat die Figur der Tierärztin Lee Müller bei einer Zeugenaussage nämlich Folgendes gesagt.
Vietnamesen vertrauen der Polizei nicht. Und ich bin Polizistin.
Erinnern Sie sich? Baseballschlägerjage? Ich war drin. In diesem Sonnenblumenhaus. Und die Polizei, die hat uns einfach allein gelassen. Und wir waren fast verbrannt. Wo waren Sie?
Wo?
Tja, leider keine Fiktion an dieser Stelle.
Genau, also das ist keine Fiktion. Als ich das gestern geschaut habe, da habe ich auch auf jeden Fall Gänsehaut bekommen. Denn Dr. Lee Müller, die wird gespielt von einer ehemaligen Vertragsarbeiterin und jetzt Schauspielerin, nämlich von Mai Fuhren-Kollert. Und wir haben es eben auch schon im Ton gehört, angesehen in der Community. Also ich kenne sie auch persönlich, würde auf jeden Fall sagen, dass das stimmt. Denn das Besondere ist, Mai Fuhren-Kollert, die war selber Vertragsarbeiterin und die war auch wirklich in den 90er Jahren in Rostock. Und ihre eigene Geschichte, die wurde da also in ihre Rolle eingewoben. Und das macht es natürlich sehr, sehr authentisch.
Was würdest du denn sagen, was so ein Tatort, so eine Folge für die Wir Deutsche Community bedeutet? Wie ist diese Serie da, also diese Folge da wohl aufgenommen worden?
Also ich muss sagen, dass ich selbst keine regelmäßige Tatortschauerin bin, aber als dann bekannt wurde, dass es diesen Tatort geben wird, da ging das natürlich voll durch die Community oder durch einige Teile zumindest, da wurde viel geteilt, da wurde gesagt, wow, Chang, du bist dabei, Mai Fuhren ist dabei, wir schalten ein, wir wollen natürlich sehen, was sie darstellen, wen ihr spielt und natürlich eigentlich auch, wie sie uns und unsere Lebensrealität darstellen, denn es ist besonders, so einen Stoff in der Primetime und dann auch noch in Deutschlands beliebtester Krimiserie zu sehen. Und Vietnamesinnen, die waren in der DDR durch die Vertragsarbeit und in der alten BRD als Flüchtlinge eine große Einwanderungsgruppe und heute auch noch durch die Arbeitsmigration. Und das wird ja alles thematisiert. Mhm. Der Film ist auch super nah dran und es gibt keine großartige Exotisierung. Und das ist sehr wichtig, das ist auch was recht Neues. Zum Beispiel, als sie dieses Center betreten, da läuft Rap von wirtdeutschen Künstlern statt so Klischeemusik. Und ich habe jetzt in der Rezension gelesen, dass das Center ja so eine Parallelwelt sei. Mhm. Aber es ist halt einfach ein vietnamesischer Ort und das ist super gut dargestellt. Und der Film, der hat auch kulturelle Beratung erhalten von Vietnamesen, unter anderem eben auch von Mai Fuhren-Kollert. Und das zeigt halt, dass das wichtig ist, um auch authentische Bilder zu kreieren. Chang Le Hong, die LKA-Beamtin gespielt hat, die hat auf Instagram geschrieben, danke an die Regisseurin Mira Thiel, dass die drei vietnamesischen Frauenrollen so gut entwickelt worden sind, dass sie selbst halt auch mitentwickeln durften. Und das ist natürlich wichtig, weil es in der Vergangenheit im deutschen Fernsehen auch eher so Außenblickwinkel gab oder Stereotype. Und wenn dann aber selbst erzählt wird, dann sorgt das natürlich für glaubhafte Charaktere. Und sowas zu sehen, das ist einfach was Besonderes und auch schön.
Du klingst jetzt durch und durch begeistert. Gab es Teile, die dir möglicherweise nicht ganz so gut gefallen haben oder die dir möglicherweise gefehlt haben oder wo du sagen würdest, das hätte man vielleicht doch noch etwas besser darstellen können?
Ja, also klar, ich bin einerseits begeistert, aber es gibt auch einen Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall habe. Denn die KommissarInnen, die führt es ja in die wirtdeutsche Community, weil die Opfer vietnamesische Migranten sind und waren. Und die Täter im Film, die haben die Frauen gefoltert, vergewaltigt und getötet. Also an dieses Thema muss eigentlich eine riesige Triggerwarnung dran. Und was ich gut finde, im Film wurde es visuell gut gelöst. Also die Gewalt wurde so nicht direkt gezeigt, kein Voyeurismus. Und die ZuschauerInnen verstehen aber anhand der schockierten Reaktion der Kommissare, wie brutal das ist. Aber bei diesem Opferprofil, da habe ich erwartet, dass an irgendeiner Stelle im Film darauf eingegangen wird, dass ostasiatische Frauen, also konkret in diesem Fall vietnamesische Frauen, sexistisch und rassistischer Fetischisierung ausgesetzt sind. Und das spielt eine große Rolle bei diesen Gewalttaten gegen Frauen. Und das wurde nicht mit erwähnt. Und ich finde, wenn man schon die ganze Story um diese Gewalttat webt, dann sollte das halt irgendwo auf jeden Fall auch fallen, denn also man sollte es so einfach zu Ende denken, denn der Film hat ja oft genug so eine lehrende Position, sage ich mal, eingenommen und da hätte sowas eigentlich ziemlich gut reingepasst.
Das sagt die Journalistin Nie Lee. Sie hat sich für uns den Tatort am Tag der wandernden Seelen angeschaut. Ganz herzlichen Dank und bis bald, Nie.
Bis bald.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von Viktoria Eglau.
Die irische Schriftstellerin Claire Keegan erhält den Siegfried-Lenz-Preis. Mit 50.000 Euro ist er einer der höchstdotierten Literaturpreise in Deutschland. Die Siegfried-Lenz-Stiftung teilte mit Claire Keegan werde eine der großen europäischen Erzählerinnen ausgezeichnet. Ihr Werk sei von einer meisterhaften sprachlichen Verknappung geprägt. Mit dem Preis werden alle 2 Jahre internationale Autorinnen und Autoren geehrt, deren schöpferisches Wirken dem Geist des bekannten Erzählers Lenz nahe ist. Bisher ausgezeichnet wurden unter anderem Amos Oz, Richard Ford und Elizabeth Strout. Um die Zukunft der Musikausbildung ging es jetzt bei einem Symposium in Berlin. Veranstaltet wurde es von der Universität der Künste und der Musikhochschule Mannheim. Konstatiert worden ist, in Deutschland fehlt es an Musikpädagogen. Dieser Fachkräftemangel habe auch mit einem Imageproblem der Pädagogik zu tun, sagte die Musikjournalistin Elisabeth Hahn heute im Deutschlandfunk Kultur.
Also auch im Vergleich zu dem künstlerischen Werdegang, vor allem an den Musikhochschulen, also es wird da immer wieder auch von beruflichem Scheitern gesprochen oder es ist zumindest irgendwie unausgesprochen gedacht, wenn nach dem Studium unterrichtet oder auch in einem anderen Vermittlungsbereich gearbeitet wird und eben nicht hauptsächlich das Geld verdient wird mit dem Musizieren. Da ist also eine ziemliche Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung im Studium und dann eben der Realität danach.
Die Musikjournalistin Elisabeth Hahn. Das finnische Museum SIDA ist als diesjähriges Museum des Jahres ausgezeichnet worden. Das SIDA-Museum und Naturzentrum im Norden Finnlands ist der Geschichte und Kultur der Samen gewidmet, außerdem der Natur im nördlichen finnischen Lappland. Es eröffnet der breiten Bevölkerung neue Möglichkeiten, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden, so die Preisgeber. Der Preis Museum des Jahres steht unter der Schirmherrschaft des Europarats. Damit werden neu eröffnete Museen ausgezeichnet oder Museen, die ihre Ausstellung komplett modernisiert haben. Neuwertige Ausgaben oder gelesene Bücher mit Flecken und Eselsohren. Ein Künstler aus dem schottischen Edinburgh sammelt verschiedene Exemplare von George Orwells Roman 1984. Und zwar genau 1984. 75 Jahre nach der Erstveröffentlichung des dystopischen Werks entsteht daraus eine große Kunstinstallation auf der Hebrideninsel Jura, auf der Orwell das Buch in den 1940er Jahren schrieb. Bisher hat der Bildhauer Hans K. Clausen hunderte 1984 Exemplare per Post erhalten, unter anderem aus Hongkong, Peru, der Ukraine oder Deutschland. Die Installation soll Anfang Juni 3 Tage lang auf der Insel Jura ausgestellt werden. Besucherinnen und Besucher werden eingeladen, jeden Band zu öffnen und darin zu lesen. Dem Künstler, der sein Projekt selbst finanziert, fehlen noch etwa 100 Bücher.
Gute Orte für Kultur, so heißt eine neue lose Reihe hier im Kompressor. Und da schauen wir auf Orte für Kultur und oder Subkultur jenseits der Metropolen, also in Städten, Kleinstädten oder Dörfern, in denen eher selten der rote Teppich ausgerollt wird, wie Kulturarbeit helfen kann, die Welt auch hier ein Stückchen besser zu machen. Das wollen wir gemeinsam mit den Macherinnen und Machern vor Ort besprechen. Heute ist es die Galeristin Jana Prochnow. Sie betreibt in der Häselburg in Gera die Galerie Mieze Südlich. Am Wochenende hat dort die Ausstellung Kunst gegen Rechts eröffnet. Und jetzt ist uns Jana Prochnow zugeschaltet. Schönen guten Tag nach Gera.
Hallo nach Berlin.
Woher kommt denn eigentlich dieser schöne Name Mieze Südlich?
Ja, Mieze Südlich ist ein Name, der ist entstanden, als wir, also mein Mann und ich betreiben den Raum ja gemeinschaftlich. Und ich hatte große Lust, dem vielleicht so einen menschlichen Vor- und Zunamen zu geben. Und es war uns ganz wichtig, einen Bezug zu unserer Stadt zu finden. Und in Gera ist ja die Geburtsstadt von Otto Dix. Und Otto Dix wird hier sehr hoch gehalten. Und dann haben wir uns ein paar Arbeiten angesehen. Und vor allen Dingen die frühen Arbeiten, als er so Menschen des Nachtlebens oder sozusagen der Schattenwelt porträtiert hat, die haben uns sehr gut gefallen. Und da gibt es eine Arbeit, sie heißt Mieze, die Mieze abends im Café. Und den südlichen Matrosen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, wir nennen uns einfach Mieze Südlich.
Nee.
Und so war der Name geboren.
Und jetzt kommen Sie im Grunde frisch von Ihrer Vernissage. Jetzt am Wochenende hat bei Ihnen in der Mieze Südlich die Ausstellung Kunst gegen Rechts eröffnet. Vielleicht können Sie uns so ein bisschen mal skizzieren, was wir da sehen. Vielleicht so ein, zwei Werke sogar nennen, die Sie besonders gerne zeigen, die Sie besonders beeindrucken.
Wir haben jetzt sozusagen diese Ausstellung in Gera zum dritten Mal in 2024, einem Jahr, was zu den Herausforderungen, die uns Menschen allen begegnen, nochmal, denke ich, eine Schippe obendrauf setzt. Und es war uns wichtig, das in diesem Jahr unmittelbar vor den Kommunalwahlen zu platzieren. Das ist ja ein ziemlich eindeutiger Name mit einem eindeutigen Thema. Und das haben wir am Wochenende eröffnet und mit einer Vielzahl an KünstlerInnen. Und wenn der Name auch ja so ein bisschen oberflächlich scheint, so ist es, und eigentlich damit spielt, dass es so Formate gibt, die davon künden, gegen etwas zu sein, so ist das doch ganz tiefgründig und sehr vielgestaltig umgesetzt, dieses Thema. Und es gibt ein Werk unter anderem, das sehr deutlich den Raum der Betrachtung aufmacht. Das ist die Arbeit von Moritz Stumm, der in vielen kleinen Zeichnungen die Todesopfer rechter Gewalt porträtiert hat, oder wenn es eine Abbildung der Person gab, dann hat er zum Beispiel eine Szene porträtiert des Gedenkens oder einen Ort, an dem das geschehen ist. Eine andere Arbeit, die ich selber auch tatsächlich sehr eindrücklich finde, ist das Kunstwerk NBS aus dem Jahr 2024. Das ist ein Remake und es ist eine Arbeit von Benedikt Braun, der ein Klebeband mit der Aufschrift »Nichts wiederholt sich« herstellen lassen hat. Und dieses Klebeband reflektiert Fragen zur scheinbaren Wiederholungslosigkeit geschichtlicher Ereignisse. Und Sie müssen sich das so vorstellen, da sind drei Rollen Klebeband nebeneinander an der Wand zu sehen und immer wieder kommt dort nichts wiederholt sich. Das heißt also, dieses repetitive Muster widerspricht ja der Botschaft, nichts wiederholt sich. Und so widerspricht sozusagen auch der Botschaft, Ereignisse in dieser Geschichte seien Geschichte der Menschheit seien einzigartig und beispiellos.
Sie sind eben längst nicht nur Galeristin, Sie sind auch mal eben noch so Chefärztin für Psychiatrie in Gera und Sie leiten außerdem auch noch einen Meckerchor. Das fand ich super spannend. Wir verbinden ja mit Meckern immer nur das rein Negative, aber Sie sehen im Meckern viel mehr. Was denn?
Also ich leite den Meckerchor nicht, das muss ich ganz kurz korrigieren. Das ist die Künstlerin Anna Stiede mit ihren Kolleginnen, das sind Theaterschaffende. Und die machen eine Performance und die nennen sich der Meckerchor. Und die beziehen sich auf das ostdeutsche Schimpfen und Meckern, was eine Meinungskundgabe ist und eigentlich auch eine subversive Praxis der Vertrauenssuche. Das heißt also, man könnte sagen, wenn man eine Beschwerde im Austausch mit seinem Gegenüber geht, dann ist das immer so ein politischer Akt von Verdauung und Verarbeitung. Und es ist ein Problem beim Schimpfen, wenn man das an andere Menschen delegiert oder vielleicht auch an Parteien oder Menschen, die eben das polemisch aufarbeiten, um da so vielleicht auch auf Stimmenfang zu gehen. Und wir haben am Mittwoch im Rahmen sozusagen unserer Ausstellung, aber eben auch am Tag der Befreiung vom Faschismus, die Aktion Goldstadt Braun hier in Gera und werden vor dem Theater einer öffentlichen Probe des Meckerchors beiwohnen. Und da ist es ausdrücklich erwünscht, dass alle Teilnehmenden, also alle Menschen, die dazukommen, mitschimpfen. Ja, also sich einzelne Themen rauspicken, die sie aufregen und dann soll es in einen gemeinschaftlichen, solidarischen Austausch darüber gehen. Wir holen uns sozusagen das Meckern oder das Kundtun der Dinge, die uns beschäftigen, wieder zurück.
Sehr schön. Frau Prochnow, jetzt stellen wir Sie ja vor im Rahmen unserer kleinen Reihe Orte für Kultur. Sie selbst kommen auch aus Gera. Was würden Sie denn sagen? Was ist die Häselburg? Was ist Ihre Galerie für ein Ort? Was für eine Bedeutung haben solche Orte für eine Stadt wie Gera?
Das ist eine ganz schöne Frage, weil die Häselburg hat erstmal sozusagen auch vom Ort, also da, wo sie liegt in der Stadt, eigentlich einen ganz spannenden, wie so ein Einfallswinkel zum Zentrum der Stadt. Also die macht so ein Dreieck auf und dann kann man sozusagen rechts und links an der Häselburg an diesem Ort direkt in die Stadt laufen und ist eigentlich fast gleich auf dem Marktplatz, der ja das Zentrum einer Stadt ist. Und es ist ein Komplex, der verschiedene Kulturräume beherbergt. Also wir haben eine Kunstschule dort, es gibt unseren Galerie- und Projektraum. Es gibt dort das alte Wannbad, das ist ein Konzertraum, ein sehr schöner Konzertraum, der sozusagen verschiedenen Musikrichtungen auch sehr viel improvisativem Raum gibt. Die Thüringer Landesmedienanstalt ist dort beherbergt und aktuell im Aufbau ist noch ein Café. Also Kaffeeräumlichkeiten, sowie gibt es auch Künstler in den Wohnungen oder unterm Dach dieses Hauses. Und die Häselburg ist durch das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, im Zusammenspiel mit allen anderen AkteurInnen so ein Ort der Subkultur in dieser Stadt geworden und damit dringend notwendig.
Wenn Sie von Subkultur sprechen, was ist an diesem Ort Subkultur und warum nicht einfach Kultur?
Vielleicht ist es auch einfach Kultur und man rettet sich so ein Stück weit in dieses Wort, weil das sowas, das macht so einen Schutzraum auf oder das macht sowas, so einen Raum dessen auf, dass man das Gefühl hat, da hat man weniger Grenzen in der Subkultur. Also wir bedienen nicht das, was es üblicherweise gibt. Ne? Es gibt also kein Programm oder Angebot des Mainstreams, ne? Also, sondern ne, im Wannbad gibt es eine Jazzreihe. Mhm. Unsere Kunst ist nicht immer zu, also das, was wir zeigen, diese zeitgenössische Kunst ist nicht immer greifbar. Gera ist eine Stadt, in der sehr viel Kulturangebot eher für die breite Masse gemacht wird oder für das gesetzte Publikum, wie zum Beispiel in der Orangerie oder im Otto-Dix-Haus, und greift damit sozusagen eine breite Masse an. Aber Menschen, die sich eher für den Rand von Kultur und Gesellschaft interessieren, ne? Sei es Punk, sei es einen Free Jazz, sei es aber eben auch nicht sofort greifbare künstlerischer Ausdruck in der bildenden Kunst, da gibt's wenig Raum und den besetzen wir.
Da schließt sich an meine Frage, welches Publikum eigentlich zu Ihnen kommt und wen würden Sie sich wünschen, dort häufiger zu sehen?
Ja, das ist tatsächlich auch eine spannende Frage, weil wir das ist mir sehr schnell aufgefallen. Wir haben ja vorher in Berlin gelebt und hatten dort auch schon mal einen kleinen Projektraum. Und da kam so das übliche Berlin-Publikum, ja. Also einfach unsere Gruppe an Menschen, mit denen wir eh zu tun haben. Und dann konnten wir herrlich auf einer Insel sein und uns sozusagen auf die Schultern klopfen, ja. Und sagen, das haben wir toll gemacht. In Gera ist das schwerer. Erstmal kommen hier Menschen deutlich eher. Also sind immer alle sehr pünktlich zu den Eröffnungen. Das ist total, ja, das ist irgendwie auch lustig, ich muss immer schmunzeln. Und sie gehen manchmal auch viel schneller. Und es ist uns gelungen, das finde ich total spannend, dass alle Altersklassen vertreten sind. Ja, also das ist sowas sehr Schönes und dass wir durchaus auch Menschen ansprechen, die sonst eher nicht in künstlerische Räume vordringen. Also dass sie doch durchaus auch kommen und sich das angucken, in den Austausch gehen und da vielleicht auch wiederkommen. Also ich sehe auch immer wieder Gesichter, die wiederkommen. Und trotzdem finde ich, das könnte noch viel mehr geschehen. Da könnten noch viel mehr Menschen kommen, die sich damit auseinandersetzen, was wir da zeigen und unter welchen Themen wir das zeigen. Weil Thomas und mich verbindet schon auch die Auffassung, dass Kunst durchaus auch etwas, also einen Auftrag hat, ne? Eine Haltung oder eine Meinung oder eine Auffassung über etwas bilden zu können.
Sagt Jana Prochnow. Sie leitet unter anderem die Galerie Mieze Süd in Gera und noch bis zum 23. Juni ist dort in der Häselburg die Ausstellung Kunst gegen Rechts zu sehen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Prochnow.
Dankeschön.
Pumpende Beats, abbruchreife Clubs, Drogen und Ekstase. Das sind vielleicht die ersten Assoziationen beim Thema Techno. Dass der Sound und die gesamte Technokultur weit über Hedonismus und gute Partys hinausreichen, das will die internationale Tournee-Ausstellung Techno Worlds des Goethe-Instituts zeigen. Am Wochenende hat sie in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Dresden in der Robotron-Kantine ihre Deutschlandpremiere gefeiert. Kuratiert von Justine Hoffmann, Creamcake und Mathilde W. Die ist nicht nur Kuratorin, sondern selbst auch Musikerin und Künstlerin und mir jetzt via Leitung zugeschaltet. Herzlich willkommen im Kompressor, Frau W.
Ja, hallo, freut mich, dass das mit dem Interview heute klappt. Super.
Techno kam ja um 1990 aus Detroit zu uns rübergeschwappt. Ja, es war der Sound Berlins nach dem Fall der Mauer. Wo würden Sie sagen, steht Techno eigentlich heute? Oder anders gefragt, ist es jetzt einfach nur noch Zeit, Techno ins Museum zu packen?
Überhaupt nicht. Also Techno ist ja immer noch überall präsent, weltweit, ehrlich gesagt. Also wir haben jetzt durch die Ausstellung auch viele Kontakte in andere Länder und die Techno-Szenen dort. Und ich denke, dass es auch immer noch sehr wichtig ist, dass man Freiräume schafft, also in den Städten, aber auch auf dem Land, in denen man sich ausprobieren kann. Also in Clubs, in besonderen Locations, also Orte, die, weiß ich nicht, zum Beispiel leere Fabrikhallen und so weiter, wo immer noch Raves und Techno Veranstaltungen stattfinden.
Was ist denn für Sie das Charakteristische an der Technokultur? Also was genau ist es, was über Rausch und Ekstase hinausgeht und wo Techno möglicherweise ja auch wirklich politisch wird?
Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man Freiräume hat in diesen Clubs. Also so ist das ja auch ursprünglich in Detroit entstanden, dass man Freiräume hatte, wo man sich ausprobieren konnte. Sei es mit der Musik. Die Musik hat sich ja dann auch ziemlich verändert mit der Digitalisierung damals und mit den neuen Möglichkeiten, die man auch technisch hatte. Ja, und das, ich denke, das hält bis heute an. Auch die Neugierde auf neue Adaptionen. Ich meine, es gibt natürlich diesen absoluten Mainstream-Techno, von dem ich jetzt gar nicht unbedingt spreche, aber wirklich von innovativen Techno, neuen Adaptionen in verschiedenen Ländern auch, die ich sehr interessant finde.
Jetzt ist diese Ausstellung ja interdisziplinär und geht weit über Musik hinaus. Es geht auch um Kunst, genau. Um Film, Mode, Technologie spielen eine Rolle. Nach welchen Kriterien haben Sie die 20 Menschen ausgewählt, die da jetzt zum Teil dieser Ausstellung geworden sind?
Also wir wollten auf jeden Fall einen Bogen spannen, also von den Anfängen des Techno in Detroit und Chicago bis zur Clubkultur heute. Und da gibt es natürlich ganz viele Themen, die uns interessiert haben, zum Beispiel Emanzipation, Queerness, politische Themen, ja, über Grenzen hinweg eigentlich. Und ich denke, dass die Position, gut, es gibt natürlich viel mehr tolle Positionen, aber ich denke, wir haben das insofern ganz gut hinbekommen, dass so jedes interessante Thema, was Techno betrifft, oder die viele Themen abgedeckt sind. Und zwar haben wir internationale Künstlerinnen und Künstler beauftragt, sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise manchmal gab es auch schon Positionen, die wir dann in die Ausstellung übernommen haben. Und einige der Arbeiten wurden auch extra für unsere Ausstellung entwickelt.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben diese Künstlerinnen und Künstler dieses Musikgenre Techno in bildende Kunst überhaupt übersetzt? Techno war ja oder ist ja vor allem auch eine sehr, sehr sinnliche Erfahrung. Wird man da also, wenn man die Ausstellung betritt, dann auch sofort von, weiß ich, Beats weggespült, in Strobo-Licht gebadet? Spielt das auch eine Rolle?
Es spielt eine Rolle in manchen Arbeiten, aber natürlich nicht in allen. Also es gibt Arbeiten, zum Beispiel Künstlerinnen wie Dominique White oder The Otolith Group aus London und DeForest Brown und Aboukadim Haag, die sozusagen sich beziehen auf die afroamerikanischen Ursprünge des Techno. Und da gab es, vielleicht kann ich das kurz erzählen, weil ich das ganz interessant fand, ein Mythos auch, Trexia genannt. Und dieser Mythos wurde von zwei Techno-Pionieren entwickelt, Anfang der 90er Jahre unter dem Namen Trexia eben. Das ist eine, ja, ich würde sagen, afrofuturistische Erzählung einer Unterwasserwelt. Also die von ungeborenen Kindern von zu Zeiten des transatlantischen Handels mit versklavten, über Bord geworfenen, schwangeren Frauen begründet worden war. Und diese Kinder der Frauen haben dann eine Unterwasserwelt neu gegründet. Und da geht es natürlich auch um Themen wie Flucht übers Meer und so weiter. Und das wurde auf verschiedene Weise umgesetzt von den Künstlern. Man sieht zum Beispiel von Aboukadim Haag tolle Zeichnungen und Videos. Dann sieht man von Dominique White, eine junge Künstlerin, die hat sozusagen eine Skulptur geschaffen aus Materialien von untergegangenen Schiffen, Segeln, Muscheln und so weiter. Und die hat dann wirklich eine sehr tolle filigrane Figur geschaffen und erzählt in dem Sinne, übertragen diese Geschichte auch oder diesen Mythos.
Wenn man dem Konzept ihrer Ausstellung folgt, kann man dann wirklich davon sprechen, dass es eine gesellschaftliche Utopie gibt, die die Techno-Szene entwickelt?
Ja, ich denke schon, weil es gibt ja immer noch Techno-Veranstaltungen, auch heute, wo es einfach darum geht, loszulassen und den Freiraum zu haben. Ich denke, das ist auch wichtig für Leute, die sehr viel arbeiten und dann abends sozusagen dieses Gefühl genießen können. Und dieses Gefühl, alle sind gleich. Ob das jetzt wirklich so ist, ist natürlich immer so die Frage. Aber ich glaube, das ist die Utopie. Alle sind gleich und egal, wo man herkommt, was man macht.
Ja, jetzt ist Techno Worlds ja eine Wanderausstellung, die in Goethe-Instituten weltweit gezeigt wird. Sie war schon zu sehen in Budapest, in New York, in Zürich. Würden Sie denn sagen, dass Techno weltweit eine ähnliche Bedeutung hat, eine ähnliche Utopie aufmacht oder variiert das auch nochmal?
Also es ist schon eine Tourneeausstellung des Goethe-Instituts. Sie wird aber nicht unbedingt in Goethe-Instituten gezeigt, das nur noch mal, um das nochmal zu sagen, sondern in Institutionen vor Ort. Und was uns ganz wichtig war, ist die Möglichkeit, dass man dann vor Ort auch Künstlerinnen und Künstler dazu kuratiert. Dass, dass man sieht, was, das haben wir in Dresden jetzt auch gemacht. Da gibt es halt viele oder einige Künstler aus Dresden, die auch zu dem Thema arbeiten. Und war ganz wichtig. Also, dass wir nicht einfach sagen, wir schicken jetzt diese Tourneeausstellung in die Welt, ohne dass da eine Interaktion stattfindet.
Vielen Dank. Mathilde Wie ist Mitkuratorin der Ausstellung Techno Worlds, die jetzt bis zum 28. Juli noch in der Robotron-Kantine im Kunsthaus Dresden gastiert. Begleitet wird diese Ausstellung von einem großen interdisziplinären Veranstaltungsprogramm, bei dem es unter anderem zum Beispiel auch um das Verhältnis Mensch-Maschine geht. Der Eintritt ist frei und ich danke Ihnen ganz herzlich, Mathilde Wie, für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Danke.